Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
So, zack, zack, liebe Leute, wir müssen anfangen. Heute alles ein bisschen früher, ein bisschen flotter muss es gehen. Nicht nur dank vieler Themen, die wir vorbereitet haben, denn ich muss gleich einen Flieger Richtung Madrid erwischen. Also, ich bin der Nils, da ist der Alex, wir sind Tiki-Taka, ist doch alles gesagt erstmal zum Anfang, oder Alex?
Ja, heute ist Stress, heute musst du weg. Übrigens fliegst du ja wieder über Mallorca.
Ja.
Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich.
Warum?
Denn es ist ja keine Saison. Ich war ja damals mit lauter Besowskis im Flugzeug, die ja getrunken, gesoffen,
hey, nichts gegen meine Brüder und Schwestern.
Gesungen haben, Musik gespielt haben. Es war elendig schlimm. Elendig schlimm. Aber da jetzt November ist, glaube ich, droht dir nicht das gleiche Schicksal wie mir. Ich bin ja da im, weiß ich gar nicht, April oder wann geflogen. Also das war schwer auszuhalten.
Ja, ich glaube.
Ja. Wünsche ich dir nicht.
Im April ist, glaube ich, Saisoneröffnung. Das haben wir auch auf dem Schirm. Bitter nur am Wochenende vor dem Saisoneröffnung auf dem Ballermann hat Real das Gastspiel bei Mallorca. Also mal gucken, wie wir das mit meinen Kumpels machen. Aber dann wären wir vielleicht und auch unter den Leuten gewesen. Nein, es stinkt schon manchmal wirklich dann auch am Flughafen überall. Hast du recht. Aber heute gehe ich mal davon aus, dass es ein bisschen ruhiger ist. Die Folge hier, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wird nicht ruhig, nicht entspannt, denn an Themen mangelt es nicht. Wir hatten ja den Trainerwechsel in Villarreal schon besprochen. Jetzt gibt es noch einen weiteren fünften Trainerwechsel der Saison in La Liga. Es gab Barcas nächsten Patzer und die Folge, die würde ich vielleicht gerne taufen, bezeichnen als verletzt und verliebt. Denn einerseits ist natürlich das ganz große Thema rund um La Liga oder den Fußball in der Welt die Verletzten-Misere, nicht nur eben in La Liga. Und andererseits bekommen, glaube ich, die einen oder anderen La Liga-Fans aktuell Herzchen in ihre Augen, wenn sie Namen wie, ich sag mal, Bellingham hören oder Griezmann, Isco, Rodrigo, sogar Morales, Majoral, wer weiß, also, oder was lässt aktuell dein La Liga-Herz höher schlagen? Ich weiß nicht, was es für Barca-Fans aktuell so gibt.
Oh ja, eben, nicht so viel, ne? Die Verliebtheit hält sich ein bisschen in Grenzen. Mit den Ergebnissen, ja, kann man nicht. In die kann man nicht verliebt sein, in die Spielart und Weise auch nicht unbedingt. Verletzungsmisere ist natürlich auch hart. Also von daher, das hat ja das Herz gebrochen, die Gavi-Verletzung. Von daher, ja, gebrochenes Herz ist eher, glaube ich, aktuell so die Metapher, die ich auf Barca anwenden würde, ja.
Das war aktuell ein Herzensbrecher, werden wir gleich natürlich auch noch mit reinnehmen ins große Thema. Wir müssen auch noch wen begrüßen, gibt zwei neue Patrons, Philipp Schröffi und Holger True. Hola in die Runde, schön, dass ihr da seid, auch wenn ich da jetzt noch keine Antworten bekommen habe, von welchen Verein sie ihr Anhänger sind, aber antwortet uns gerne auf Patreon, dort wo uns alle unterstützen können unter www.patreon.com/tikitaka-podcast. Dort kann man uns auch Fragen stellen, das haben in dieser Folge auch 2-3 Supporter gemacht, vom Max kommt was, vom Moritz und von der Sarah und Niklas, glaube ich, am Ende auch nochmal, also danke schon mal dafür, aber wir können ja gleich mal, wenn schon die Folge irgendwie heißt, verletzt und verliebt, können wir ja gleich mit dem großen Thema anfange, was auch uns alle in der Länderspielpause natürlich beschäftigt hat. Und da hatte uns auch der Max zugeschrieben. Vielen Dank. Max schreibt, sprecht doch über diese überdurchschnittliche Anzahl von Kreuzbandrissen. Wie, weshalb, warum? Eure beiden Ansichten und Einschätzungen fänden wir als Community sicher interessant. Und meiner Meinung nach ist sie immer mehr zunehmende körperliche Belastung und wenigere Regeneration. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Grund, meiner Meinung nach. Max, ich fange vorab nochmal an. Was hat man jetzt alles in La Liga? Was ist alles passiert? Ich glaube, allein in diesem Kalenderjahr gab es in La Liga allein 9 Kreuzbandrisse. Also wir hatten in der vergangenen Rückrunde noch Nabil Fekir, Enis Ünal und dann war irgendwie Joel Rocker so in der Saisonvorbereitung von Girona, glaube ich, den hatten wir bisher noch nicht auf dem Schirm. Und dann jetzt quasi frisch in der neuen Saison gab es ja nicht nur bei Real Couture und Militao, es gab auch bei Getafe, Arambari musste auch irgendwie operiert werden, bei Jeremy Pino war jetzt auch der EM-Traum geplatzt. David Silva hat deswegen ja seine Karriere beendet bei Real Sociedad wegen Kreuzbandriss und dann natürlich der große, große Heartbreaker, das waren ja auch hoch emotional dramatische Szenen von Gavi bei der Nationalmannschaft, was da passiert ist. Und da kann man hier und da natürlich dann auch über einzelne Fehler reden. Warum muss denn Gavi überhaupt nochmal aufs Feld, wenn er vorher schon irgendwie was gespürt hat und dann ein bisschen Eisspray und dann kommt, es geht schon wieder, ne Junge, mach mal. Verletzungen gehört auch immer Pech dazu, wie das auch bei Sadiks Kreuzbandriss vor einem Jahr war, der ist ja jetzt zurück, hat ein Golasso erzielt für Real Sociedad. Es gehört immer auch Pech dazu, Verletzungen gab es schon immer, wird es auch immer geben, selbst wenn sich jetzt alle Nationalmannschaften auflösen würden, was ich ziemlich interessant fände, aber natürlich unrealistisch. Aber ja, die Masse an Verletzungen, wir reden ja nicht nur über diese 9 Kreuzbandrisse jetzt in La Liga in diesem Kalenderjahr, es wird zu viel. Wir sehen, bei Real gab es jetzt wieder 7 Ausfälle und dann mussten die angeschlagenen Bellingham und Rodrigo, der eigentlich gar nicht spielen sollte, mussten trotzdem spielen gegen Cadiz. Bei Barca hat etliche Ausfälle, Atletico hatte zu Saisonbeginn einige, ich glaube Newcastle hat aktuell auch irgendwie 9 Ausfälle, Haaland hat sich in der Länderspielpause verletzt, also diese Liste, ich kann 10 Minuten darüber reden, was alles passiert ist, und die Aussicht, dass sich was ändern wird, ist sehr überschaubar, aber jetzt darfst du erstmal.
Ja, Jeremy Pino hat sich, glaube ich, wenige Tage vor Gavi das Kreuzband gerissen, ne? War auch bei der Nationalmannschaft im ersten oder vor dem ersten Spiel und Gavi, glaube ich, im zweiten Spiel, ne?
Pino war noch vor der Länderspiel, also kurz, er wurde, glaube ich, gar nicht berufen und dann.
Doch, ich glaube, bei der Nationalmannschaft hat er sich das Kreuzband gerissen, ne? Ja, ist ja wurscht, ich hatte es so aufgefasst. Ja, also deswegen will ich das gar nicht nur auf Gavi projizieren, sondern ne, da waren andere Spieler im Kader, der genau das gleiche Schicksal erlitten hat, nur da ist die mediale Berichterstattung weniger groß, weil er halt nur bei Villarreal spielt, ne? Und nicht ganz so bekannt ist und berühmt ist wie Gavi, ist aber natürlich ganz genauso schlimm. Von daher, das wollte ich da nur erwähnen, dass man sich da nicht auf Gavi nur fokussiert, sondern jeder Kreuzbandrissfall ist tragisch und erst recht, wenn er natürlich, oder jede schlimme Verletzung ja sowieso, das ist halt nur leider die schlimmste im Fußball, und wenn sie dann bei der Nationalmannschaft passiert, hat das natürlich ein, ja, Geschmäckle einfach, ne? Ist halt natürlich sehr, sehr, sehr bitter. Im Fall von Gavi musste ich ja schon fragen, ja, warum, die waren ja schon qualifiziert, die Spanier, warum kommt er dann überhaupt noch nicht nur zum Einsatz, sondern auch noch von Anfang an? Er spielt ja eh bei Barca jede Woche. Ich glaube, Luis de la Fuente hat gesagt, er hat bei Barca zuvor wegen Gelbsperre nicht gespielt. Deswegen hat er ihn dann eingesetzt.
Auch in beiden
Länderspielen? In beiden Spielen, weil er gesagt hat, ja, davor am Wochenende hat er ja pausiert und also so. Ja, ich meine, man kann ihm jetzt schlecht die Aufstellung diktieren, und auf der anderen Seite, 11 müssen starten.
11 müssen,
wenn ein anderer startet, der hat vielleicht auch 3 Spiele in Folge gemacht, sei es irgendeiner von Villarreal, von Betis, von Real Sociedad, wenn der sich verletzt, ist da der Verein sauer. Also es gibt ja nicht dieses, hättest du auf ihn verzichtet, naja, dann spielt ein anderer und bei dem ist die Verletzungsgefahr groß. Deswegen ganz, ganz schwieriger Fall, und mit Fingern deuten auf den Trainer, so habe ich es in meiner Barca-Timeline auf Twitter gelesen, die waren natürlich alle sehr, sehr aufgebracht und haben den natürlich da, sind ihm verbal an die Gurgel gegangen, dem Luis de la Fuente, naja, aber sie wollten ja auch Erster werden, damit du dann im besseren Topf bist, Spanien, ne?
Es ging noch ein bisschen um was,
und, aber... Ja, ein bisschen um was, aber klar, hätte man ihn unbedingt einsetzen müssen? Nein, natürlich nicht, aber... Ja, es ist einfach ein Kreuzbandriss ist immer auch irgendwo einfach Unglück, ne? Weil du wirst ja nicht umgetreten. Also auch das ist natürlich Pech, aber es ist ja ohne Fremdes zustande kommen. Bitter einfach, ehrlich gesagt. Ich will niemandem die Schuld geben. Es ist einfach sehr, sehr bitter, aber leider, ja, passieren nun mal Kreuzbandrisse im Fußball. Was willst du machen, ne? Also, ja.
Wie wir eben schon gesagt haben, es geht auch nicht um diesen einzelnen Fall, um jetzt nur Gavi, aber die Menge an Verletzungen, speziell an schweren Verletzungen, wird einfach deutlich höher, und jetzt auch bei Real sind auch Dauerbrenner wie Vinicius, zum zweiten Mal fällt er jetzt aus, und das wird dann auch erst im Januar oder frühestens oder spätestens Februar zurückkehren. Camavinga auch bei der Nationalmannschaft verletzt, der auch eben mit die meisten Spiele letzte Saison hat und auch in dieser, also das, es kommt schon überall viel zusammen durch die enorme Belastung, durch immer weniger Sommerpausen, weil doch irgendwie alle 2 Jahre auf einmal Copa America ist und auch Nations League, auch wenn da immer nur, was weiß ich, 8 Nationen oder so dabei sind. Es ist einfach irgendwie zu viel alles, und das merkt man, und Trainer kritisieren ja auch regelmäßig, dass da irgendwie die Verbände alle so ihr eigenes Ding machen oder so, hat es Ancelotti gesagt, von wegen, eine Verband will das durchsetzen, die FIFA will die XXL-WM und XXL-Club-WM durchsetzen und die UEFA macht die Champions-League-Reform, alle kochen so ihr eigenes Süppchen, das alles geht auf die Gesundheit der Spieler, und natürlich gibt es hier und da auch Entschädigungen, in dem Fall von der FIFA, wenn sich die Spieler bei der Nationalmannschaft verletzen, das nur so, um zu sagen jetzt, dass es da die FIFA sagt jetzt nicht einfach, ja, habt euch verletzt, aber ist ja dann euer Pech. Aber diese Entschädigungszahlung von der FIFA, um euch das mal zu erklären, greifen auch erst nach dem 28. Tag der Verletzung. Also wenn du quasi erst einen Monat raus bist, wenn du zwei oder drei Wochen verletzt bist, egal, dann gibt's nichts. Und dann werden täglich so um die 20.000 Euro gezahlt. Das geht bis zu 360 Tagen, sodass 7,5 Millionen Euro zusammenkommen würden, sollte ein Spieler ein ganzes Jahr ausfallen. Aber ja, du musst halt auch erstmal über die 2-3 Wochen kommen, weil jetzt bei einem Vinicius wird das der Fall sein, Camavinga auch, aber zumindest gibt es da so ein paar Zahlen, aber ich glaube, Barca und Real und viele andere Vereine brauchen das Geld jetzt oder sind jetzt weniger glücklich mit dem Geld als Ersatz für Vinicius, Gavi, Camavinga oder vielleicht auch ein Haaland, also weil die Spieler als Ersatz kannst du dir ja auch nicht davon kaufen, weil diese Nationalspieler sind ja auch enorme Leistungsträger in den Clubs, aber es gibt diese leichten Entschädigungen, das ist aber auch nur, glaube ich, ein kleiner Tropfen auf diesen heißen Stein über dieses große Problem, dass einfach die Verbände irgendwo eine Lösung finden müssen, um Spiele zu reduzieren, um notfalls irgendwie die Nationalmannschaften, diese Länderspielpausen, nicht alle drei Wochen schon wieder Unterbrechung, sondern in einen Monat zu packen. Ich glaube, Xavi hatte da doch einen Vorschlag. Wie war das bei euch?
Ja, ich wollte zwar auch unabhängig, ich weiß gar nicht, ob Xavi das vorgeschlagen hat, aber sagen, dass ganz genau, diese dreiwöchigen, also im September war eine, im Oktober und im November, ne? Also es sind ja wirklich drei Länderspielpausen, wo du immer deinen, als Mannschaft natürlich deinen Rhythmus verlierst, als Trainer bist du unhappy, weil du immer dann die Spieler abgeben musst. Mhm. Und für die Spieler merkt man ja, dass die Verletzungsgefahr steigt durch die vielen Reisen, durch anderes Training vielleicht, ne, bei der Nationalmannschaft, andere Belastung. Von daher fände ich grundsätzlich einen Vorschlag, dass man sagt, pausiert weniger häufig, dafür aber halt macht eine längere Pause, wo mehr Nationalmannschaftsspiele drin sind, finde ich eine interessante Idee. Man das umsetzen kann, schwer zu sagen, aber diese wirklich drei Wochen Clubfußball, dann wieder zwei Wochen Pause, zwei Nationalmannschaftsspiele, wieder drei Wochen Clubfußball, wieder zwei Wochen Pause, zwei Nationalmannschaftsspiele und das zum dritten Mal, das ist zumindest suboptimal. Und ich glaube auch für die Belastung der Spieler blöd, weil sie, vor allem die Südamerikaner, um Vinicius zu nennen, ne, das hilft ja auch alle drei Wochen da immer deine 10 oder wie viele Stunden nach Südamerika, dann spielst du in Bolivien bei, keine Ahnung, auf irgendeine, bei wie viel
2000 Meter.
Altitude, ganz genau. Das hilft natürlich dem Körper nicht. Das ist, und dann im Drei-Wochen-Rhythmus, ne? So würdest du es vielleicht einmal in dieser einen Zeitspanne machen und hättest dann deine Ruhe. Also ich glaube, das wäre schon ein Format, das vielleicht nicht ganz so schlecht wäre. Und auch für Fußballfans, die sind natürlich auch genervt, dass ständig der Clubfußball unterbrochen wird, ne? Das kommt ja noch dazu. Und die Spieler sind wahrscheinlich auch nicht happy. Ja, gibt es für und wieder, aber ich glaube, das wäre ein Modell, das finde ich zumindest mal interessant, wenn man das überlegen würde.
Ja, irgendwas zumindest muss sich ändern, meiner Meinung nach, weil einfach, es gibt ja auch Studien mittlerweile, ich habe da letztens auf Twitter einen Sport1-Artikel ausnahmsweise mal geteilt, dass eben seit dieser Winter-WM, die es nicht nur mehr Verletzungen gibt, durchschnittlich pro Spieler, pro Club, sondern auch längere Verletzungspausen, sprich die Verletzungen sind, wenn es Verletzungen gibt, schwerer, dass es eher nicht nur ein, zwei Wochen Ausfälle sind, sondern eher dann gleich mal drei, vier Wochen, wie jetzt auch bei Vinicius und Co. Deswegen muss sich irgendwas tun. Toni Kroos hatte letztens auch in seinem Podcast, glaube ich, gesagt, ich zitiere mal, so viel wie mittlerweile gespielt wird, machst du dir auf Dauer deine besten Spieler und die Attraktion, weswegen die Leute ins Stadion gehen, kaputt. Man muss nach wie vor versuchen, daran zu feilen, dass es in irgendeiner Form weniger Spiele werden. Und ja, es gibt für und wieder auch für so einen Nationalmannschaftsmonat oder sechs Wochen, lass es sein, was auch immer, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass sich irgendwas ändern muss. Und jetzt hat es eben hier ein paar getroffen, wie Vinicius, wie Haaland, wie Gavi. Es hätte auch zum Beispiel auch einen Antoine Griezmann treffen müssen. Bei dem fand ich das auch krass. Der hat ja, wir hatten ja schon mal gesagt, von wegen, der hat über 80 Länderspiele in Folge bestritten. Jetzt mit Frankreich steht er mittlerweile beim 84. Länderspiel in Folge. Das war das 2-2 gegen Griechenland. Da war Frankreich schon sicher Erster. Und wen hatte Frankreich noch auf der Bank? Da waren Mbappé, Thuram, Coman saßen auf der... Also ja, 11 müssen spielen, aber warum muss ein Antoine Griezmann da schon wieder ran? Also der kann doch auch noch, wenn er unbedingt seinen Rekord fortsetzen will, in der 80. eingewechselt werden. Wie gesagt, Frankreich war sicher Erster. Das ist schon auch ein enormes Risiko bei ihm. Hat jetzt auch für Atletico weiter durchgespielt. Wir gehen gleich weiter zu Atleti. Es wird überall mit der Gesundheit der Spieler gezockt und Verletzungen gehören dazu, aber so, natürlich können auch Clubs und Trainer was besser machen. Ich werfe auch Real da ein bisschen diese Naivität oder Fahrlässigkeit vor, dass man kann ja 25 Profis im Kader registrieren. Real Madrid hat nur 24 Profis. Warum haben sie nicht noch einen geholt? Wenn du eh schon weißt, der Kader ist so auf Kante genäht und es wird wieder etliche englische Wochen geben. Letzte Saison hatte Real mal 9 englische Wochen am Stück. Danach hatten sie mal 10 englische Wochen am Stück. Das ist brutal und, du hast jetzt schon so viele Ausfälle, Militao, Courtois waren seit Saisonbeginn weg, also eigentlich hast du nur 22 Profis aktuell im Kader. Warum füllst du es nicht auf? Warum rotiert ein Ancelotti nicht noch ein bisschen mehr, als er vielleicht könnte oder wechselt zumindest früher, damit die Minutenanzahl bei Vinicius Camavinga runtergegangen wäre? Alles hypothetisch und spekulativ und trotzdem kann man nicht nur 100% die Schuld an die Vereine geben, was ich gerne, an die Verbände geben, was ich gerne tue, aber 10% geht auch der Schuld an die Vereine oder an die Verantwortung zumindest.
Der Fall Griezmann ist eh richtig krass, ne? Dass der jedes Spiel für Frankreich macht, egal wie es steht, egal ob die qualifiziert sind, er spielt weiter und sie haben schon 5 Spiele gewonnen, sind schon qualifiziert oder 7 Spiele gewonnen. Nee, im 8. spielt er auch und in der Regel ja auch von Anfang an. Das ist auch absolut fahrlässig, was Didier Deschamps da macht. Mhm. Da ist es nur wirklich ein kleines Wunder, dass sich Griezmann nicht verletzt. Also der hat scheinbar richtig gute Gene, denn an eine richtig schwere Verletzung von ihm kann ich mich eh nicht erinnern. Und auch bei Cholo Simeone ist er der wichtigste Mann mittlerweile und auch der Beste natürlich. Also der Fall Griezmann ist wirklich bemerkenswert, aber ja, auch da völlig unnötig, dass der in jedem Quatschspiel immer spielen muss bei Frankreich. Ja. Naja, immerhin geht's bei ihm gut. Ja. Bei Gavi war es halt leider nicht ganz der Fall.
Ja, okay. Hast du noch was zum Verletzungsthema? Sonst gehen wir weiter zu Atletico, denn da ist natürlich gleich wieder Griezmann das große Thema, wo wir gleich den Hot Take raushauen können. Wenn Griezmann fit bleibt, ist Atletico einer der absoluten Meisterschaftskandidaten. Das haben wir jetzt gegen Mallorca mal wieder gesehen. Atletico hat kein gutes Spiel gemacht. Atletico hat ein typisches Spiel gemacht, wie es ein Spiel ist vor einem wichtigeren Spiel. Sprich jetzt Champions League gegen Feyenoord ist ein bisschen wichtiger und am Wochenende geht es ja zu Barca. Also da war jetzt Mallorca, okay, wir machen ein bisschen 90 Minuten, wir halten ein bisschen dagegen. Sie hatten ihre 2-3 Chancen. Es war das alte minimalistische Atletico. Es war der alte Morata, der mal wieder seine 1-2 Top-Chancen vergibt. Einmal irgendwie kurze Distanz vorm Torwart. Und ich glaube, in der ersten Durchgang hatten sie überhaupt keinen Schuss aufs Tor. Das gab es in der Opta-Datenerfassung noch nie bei Atletico. Chapeau dafür. Aber wer hat am Ende den Unterschied ausgemacht? Der kleine Franzose. Und damit hat er einen Rekord aufgestellt. Also bei diesem 1-0-Sieg war jetzt Griezmann schon wieder der einzige Spieler, der quasi alle Tore in dem Spiel gemacht hat. Das gab es jetzt zum 24. Mal in seiner La Liga-Karriere. Keiner hat mehr. Hugo Sanchez hatte bisher den Rekord mit 23 Spielen, wo er alle Tore erzielt hat. Und von diesen 24 Spielen waren, Alex, wie viele 1-0 Ergebnisse waren dabei?
Uff, 24 Spiele, 16 sag ich.
Oh, nee, mehr, 21.
Ach so, stimmt, war ja alle Tore, ne?
Ja, ja, ja. Ja, also waren auch mal ein Hattrick dabei, auch mal ein Doppelpack, vielleicht 2-0, 3-0, aber
ja, ich hatte auch mal. Logisch, so oft schießt du nicht einen Doppelpack und Hattricks, stimmt, ja,
klar. Vielleicht schon
bemerkenswert, mal, ne? Klatschplayer, also wer halt der entscheidende Spieler ist, zeigt sich auch daran, welche Tore er schießt. Nicht nur hier das 4-1 und da ne, das 5-2 oder so, sondern die frühen Tore, also die ersten Tore des Spiels, die entscheidenden Tore, die zum Sieg, und in dem Fall sind die 1-0 sehr häufig die siegbringenden Tore bei Atletico, also absolut bemerkenswerte Statistik und zeigt nur auf, das ist wieder der Griezmann, für den Barca damals 120 Millionen gezahlt hat. Ne? Muss ich wieder dran denken, als ich das Spiel gesehen habe, dass er wieder in seiner wirklichen Monsterform ist, die aus ihm einen 100-Millionen-Spieler gemacht hat. Nur bei Barca hat es halt nicht so funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Aber dass er immer noch absolute Weltklasse ist, zeigt er Woche für Woche bei Atleti und freut mich tatsächlich für ihn sehr, dass er so gut drauf ist. Sehr, sehr cool. Hat sein Glück wiedergefunden bei Atletico.
Ja, das auf jeden Fall ist ganz offensichtlich. Vor allem auch, finde ich krass, wie er die Tore macht. Also er steht jetzt bei 9 Saisontoren. Darunter waren 2 Elfmeter. Aber das jetzt, das 1-0 gegen Mallorca, war sein zweites Kopfballtürchen. Und das hat er ziemlich gut gemacht. Also wie er hochsteigt, wie er sich durchsetzt, wie er dann auch in den Winkel trifft. Das ist jetzt nicht nur aus 2 Metern leeres Tor. Torwart war woanders. Also er kann halt wirklich alles. Wurde nicht ganz so unrecht schon letztes Jahr unser Spieler der Saison, auch wenn jetzt, glaube ich, bei den Marker Awards Marc-André Ter Stegen auch nicht ganz so unrecht den Award bekommen hat, weil er entscheidender Mann dann vielleicht bei Barca. Aber ja, das war, also wir bleiben bei Atleti. Typisches Spiel, vor einem wichtigeren Spiel haben sie nur so, im dritten Gang, es hat gereicht, Mallorca war lange dann nur am Verteidigen und kann sich da, glaube ich, nicht beschweren über die Niederlage, auch wenn am Ende, wer war das, Ndiaye Amat hat ja noch irgendwie allein im 1-gegen-1 vor Oblak die 100.000-prozentige fast schon vergeben, eine 1.000-prozentige war dann später bei Real noch eine Situation, da redet man noch über den Fail der Saison vielleicht, aber ja, dann eben einmal Mallorca vergibt die eine Chance, Atletico macht sie und so gab es jetzt den in La Liga 16. Heimsieg in Folge. Ich glaube, das ist ein Rekord, spektakulär. Schade, dass als das nächste Heimspiel nicht gegen Barca ist, sondern dass sie da nach Barcelona müssen, um da schon mal ein bisschen vorauszuschauen.
Ja, nächste Woche großes Topspiel in Spanien in La Liga und die Rojiblancos sind die Mannschaft, die wesentlich besser in Form sind. Also von daher bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt. Die wollen jetzt nicht so weit vorausblicken, aber das ist ein echtes Topspiel. In der aktuellen Form der einen Mannschaft und in der aktuellen Form der anderen Mannschaft schafft vielleicht Diego Simeone etwas, was ihm ja so gar nicht gelingen will, nämlich Punkte holen in Barcelona. Ne? Ja. Das ist ja, also optimalerweise aus seiner Sicht 3 sogar. Hat er das einmal, glaube ich, geschafft in seiner Karriere bislang. Das war, glaube ich, die meiste Saison, wo Diego Godin, nee, das war ja auch kein Sieg, das war ja auch nur ein Unentschieden. Hat er überhaupt schon in seiner Karriere in Barcelona gewonnen? Ich glaube, er hat es noch nicht geschafft.
Also in La Liga.
Einmal oder keinmal? In La Liga, glaube ich, noch. Nee, in der, warte mal, Champions League, wie war das damals? Haben sie aber auch verloren. Beide Male, einmal was unentschieden, einmal verloren, als sie ja, sie haben ja zweimal sich duelliert, ne?
Ja.
Glaube ich. Ich glaube, er hat. Er hat noch nicht gewonnen in Barcelona.
Nee. Also es gab jetzt, ich habe hier ein bisschen so die Bilanz offen. Zuletzt gab es wieder 3 Barca-Siege in der Liga. Davor gab es mal die Bilanz von 2 Atletico-Siegen und 2 Unentschieden, also wo sie mal 4 mal.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ungeschlagen waren, aber die waren die, das waren jeweils Heimsiege. Und wenn ich jetzt runter scrolle zum letzten Sieg in Barcelona, hier ist es 5-0, hier ist es 3-0, 2, 6-1, 3-0, 1-1, 1-3 in der Saison 2005-06. So lange ist es her, also Simeone noch nicht in Barcelona gewonnen und wahrscheinlich auch nicht in der Copa del Rey. Wenn ich noch ein bisschen weiter runter scrolle hier, 2016-17 gab es ja die Duelle. Nee, auch nicht. Also das ist schon irgendwo eine Sache, dass da Atletico vielleicht auch die letzten Jahre sich gedacht hat, ja, wenn wir müssen, wird man Barca vielleicht schon schlagen, aber wenn wir Barca schlagen, dann geben wir ja irgendwie Real Madrid die Punkte, also so richtig mega gewährt haben sie sich nicht. Vielleicht auch nicht immer.
Weiß ich nicht. Hier, Bilanz gegen Barca von Julio Simeone, ich habe es aufgerufen, 34 Spiele, 5 Siege.
Doch schon 5.
0,7 Punkteschnitt, ne? Das ist richtig, richtig schwach. Aber die Siege gab es eben in der, was war das, Supercopa? Ja, das zählt ja nicht, ist ja kein Heimspiel, lass mich gucken. Nee, in Barcelona hat er noch nicht gewonnen.
Zeit.
Die wenigen Siege gab es, wenn, dann zu Hause, ja. Also absolut bemerkenswerte Statistik.
K.O.-Duelle sind ja eh nochmal eine andere Sache, aber von den letzten 26 Liga-Duellen hat Barca 17 gewonnen und nur 2 gewonnen.
Ja, also in Barcelona will es einfach nicht laufen. Aktuell sind sie einfach wesentlich besser in Form. Bei Barca, ja, gab es ja wieder einen Unentschieden, können ja auch direkt weiterleiten, ne? Zu Barca gab es wieder einen Punktverlust, gab es wieder eine erste Halbzeit, die nicht Mut macht, spielerisch, die einfach zu wenig war, fand ich. Und deswegen hat Atletico im Topspiel wirklich so gute Chancen wie selten zuvor. Barca nicht nur mal wieder einen Punkt abzutrotzen, auch das gelingt ihnen ja nicht ganz so häufig in Barcelona, sondern wirklich auch mal den einen Sieg, den ersten unter Cholo zu holen. Also die Chancen stehen aktuell gut, denn Barca ist verwundbar. Sie haben ja wirklich, das muss man ja so ehrlich sagen, mit jeder durchschnittlichen La Liga-Mannschaft Probleme. Das war jetzt unentschieden in Mallorca, das ist ja sogar eine unterdurchschnittliche Mannschaft. Unentschieden in Granada, eine sehr, sehr unterdurchschnittliche Mannschaft. Die gewinnen ja eigentlich nie was und dann bist du 0-2 hinten. Und jetzt unentschieden in Rayo, eine gute durchschnittliche Mannschaft, aber mehr halt nicht. Die übrigens in den letzten 8 Spielen einmal gewonnen hatten. Also so furchteinflößend war auch Rayo nicht.
Ich dachte, die sind so gut.
Auch Granada, ja.
Krass.
Nee, gar nicht. Ein Sieg in 8 Spielen, also jetzt einer in 9. Auch Malaga und Mallorca vorher. Malaga, sage ich schon. Ja. Granada. Ja. Nicht furchteinflößend, nicht gut in Form. Und in allen 3 Spielen hast du nicht nur Punkte verloren, sondern warst ja auch jeweils in Rückstand. Das ist ja nicht so, dass du irgendwie einen blöden Elfmeter zum Ausgleich kassiert hast. Nee, du hättest beinahe sogar verloren. Das ist einfach über die Strecke jetzt. Und wir reden jetzt seit September, zieht sich das ja schon. Ist das einfach zu durchschnittlich von Barcelona? Zu bieder, zu wenig. Die zweite Halbzeit war besser. Xavi sagte auch, ja, es war ein Spiel von 2 Hälften, also 2 Gesichtern pro Hälfte, ne? Eine eher schwache. Und dann haben sie besser gespielt. Zweite Halbzeit hatten nicht nur den Ausgleich verdient, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr. Da kam auch weniger von Rayo, weil die geführt haben und dann natürlich auch ein bisschen, defensiver gespielt haben. Konnte ja immer eins zum anderen. Aber die 90 Minuten betrachtet war mir das wieder mal zu wenig vom FC Barcelona. Und ja, das sind eben Durchschnittsmannschaften. Wenn jetzt Atletico kommt, ist das einfach ein ganz anderer Prüfstein und da bin ich gespannt, denn sie haben ja auch in der Champions League bei Schachtja überhaupt nicht überzeugt, auch im Heimspiel gegen Schachtja waren es 50 gute Minuten oder 60, danach war wieder wenig los. Also es gibt ja viele Probleme beim FC Barcelona und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Topspiel gegen Athletic.
Vor allem dann jetzt auch mal noch das Topspiel gegen Porto, sind ja punktgleich in der Gruppe, also beide 9 Punkte. Wenn du das verlierst, dann ist erstmal auch wahrscheinlich Platz 1 futschen, dann kannst du mal wieder auf die Bayern treffen im Achtelfinale. Deswegen sind das hier zwei absolute Monsterspiele und es hat mich schon auch gewundert. Also viele haben bei unseren Tiki-Taka-Tipps trotzdem auf Barca-Sieg getippt. Ich auch. Da großen Respekt an den neuen ersten Marco und auch an McMahon. Die haben beide 1-1 getippt, sind jetzt Erster und Zweiter. Also ich finde es geil, wenn die Leute da auch mal auf Risiko gehen und sich sagen, nö, Rayo hat auch davor ja schon die 4 Spiele in Folge nicht verloren gegen Barca. Jetzt sind es 5 ungeschlagene Spiele gegen Barca. Also man hätte schon das tippen können. Chapeau an euch beide und auch viele andere, die es auch getippt haben. Aber trotzdem denkt man sich doch so, ich meine, Alex, du hattest dich ja auch auf die Länderspielpause gefreut, von wegen, ach, jetzt mal eine kleine Pause, Restart, wieder danach Reaktionen zeigen, genau. Zeichen setzen. Und es kam einfach eigentlich kein Zeichen. Und das ist schon erschreckend, dass du dann wieder so leidest lange gegen Rayo. Am Ende kriegst du ein Eigentor und kannst dich freuen, wie schon das Eigentor von Ramos. Also du profitierst auch hier und da mal dann doch noch von den Fehlern der anderen. Der Sieg bei Real Sociedad war auch extrem schmeichelhaft. Es gibt aktuell wirklich nur ganz wenig Gründe, optimistisch zu sein. Natürlich kommt dann auch noch jetzt die Verletzung von Gavi dazu, aber dafür hast du einen De Jong zurück. Und ich bin da schon sehr überrascht, wie Barca aktuell leidet und dass sie so gar nicht wieder den Faden finden, dass da auch die Joao so verpuffen aktuell wieder.
Ja, das stimmt. Es gibt echt viele Fragezeichen. Ich glaube, ein wirklich Mini-Hoffnungsschimmer ist die Rückkehr von De Jong, der Barca sehr, sehr gut tut. Er aber selber gesagt hat, er braucht natürlich noch Zeit und er hat gemerkt, dass er noch rostig ist und braucht Spielpraxis und war nicht optimal seine Leistung. Aber ich glaube, dem FC Barcelona tut es sehr, sehr gut, ihn da zurückzuhaben. Er hat enorm gefehlt. Jetzt fehlt natürlich Gavi, ne? Umso bitterer. Aber das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer. Im Ballbesitz und gegen den Ball ist De Jong eine super Verstärkung, so nenne ich es jetzt mal. Aber ja, Blick auf die Leistung war das mal wieder von eigentlich von allen, wenn man ehrlich ist, zumindest sagen wir mal 60 Minuten oder so, war das viel zu wenig. Hinten raus, klar, ne, sie hatten 2-3 Kopfballchancen, Inigo Martinez und so könnten dafür vorher schon einen Ausgleich machen. Und hinten raus hatten sie auch Pech. Xavi hat wieder über den Schiedsrichter gesprochen, hat gesagt, diese Situation, wo die Schiedsrichter Dinge interpretieren müssen, also diese Grauzone, wo es nicht eine klares Foul ist oder eine klare Sache, sondern diese Interpretationssituation, ne, so enge Foulspiele oder Handspiele, ist es eins, ist es keins, die werden immer zu ihren Ungunsten ausgelegt. Jetzt wurde Rafinha am Bein getroffen, ganz spät, blieb die Pfeife stumm. Habe ich völlig verstanden, weil ich habe da auch keinen Foul gesehen in Realgeschwindigkeit. Ich dachte, das ist ja gar nichts. Aber in der Wiederholung siehst du halt, wie Rafinha zuerst am Ball ist. Von unten wird ihm gegen den Fuß leicht geschlagen. Er geht zu Boden. Mit VAR werden diese Szenen oft gepfiffen. Ging wieder nicht zugunsten vom Barca aus. Also sie haben da auch ihrer Meinung nach, Xavis Meinung nach, in solchen Grauzonensituationen, in solchen kniffligen 50-50-Calls oft auch Pech. Er hat Granada genannt, da gab es eine Szene, an die erinnere ich mich ehrlich gesagt aber nicht mehr. Er hat Araujo bei Getafe genannt, daran erinnere ich mich gut, das hätte eigentlich ein Elfmeter in der 117. Minute sein müssen, ganz am Anfang. Also irgendwie gab es da schon 2-3 Situationen offenbar, wo sie in diesen kniffligen 50-50-Calls Pech hatten. Auch das läuft wohl nicht zu ihren Gunsten, aber ja, am Ende sollte man sich nicht darauf aufhängen, sondern wieder drauf gucken. Über 90 Minuten war die Leistung nicht gut genug, um den Tabellenneunten in La Liga zu schlagen oder immerhin zu dominieren. Ne? Also einfach wirklich viel Ballbesitz haben, Torchancen haben und wenn es dann unentschieden ausgeht, weil du viel verballerst, dann meckert ja keiner wirklich, weil du ja die bessere Mannschaft warst. Aber sie sind ja nicht mal die bessere Mannschaft über die 90 Minuten. Ne? Mallorca, Granada, Real Sociedad, das ist ja wirklich besorgniserregend. Und ja, ich habe jetzt auch irgendwie nicht den Hoffnungsschimmer, wie das jetzt plötzlich besser sein soll, außer dass sie Heimspiele haben, weil zu Hause sind sie einfach wesentlich besser, aber in der Fremde ist das absolut besorgniserregend aktuell.
Ja, das stimmt, Porto kommt ja nach Barcelona und Atletico auch. Mal gucken, kann reichen, wenn sie da jetzt Top-Spiel-Mentalität zeigen, aber auch das war ja vielleicht bei Barca nicht immer der ultimative Faktor die letzten Jahre, auch wenn es hier und da mal einen Klassikosieg gab, gar keine Frage.
Ein Wort noch zum Topspiel Atleti-Barca, weil der Vergleich finde ich sehr interessant, den Gedanken hatte ich nämlich, als ich Atletico geschaut habe, dass die mit viel mehr Gift und Galle und Einsatz und Emotionen spielen und Barca pimmelt so rum. Ich sag's jetzt extra mal ein bisschen salopp. Also da fehlt auch wirklich die letzte Galligkeit, da sich in Zweikämpfe zu schmeißen. Man hat nicht immer das Gefühl, dass es wirklich um was geht in den Spielen. Also für sie selber, sondern ja, ist halt wieder ein Ligaspiel. Jetzt ist mal Samstagnachmittag, die Sonne scheint, spielen wir halt ein bisschen, wird schon irgendwie klappen. Also auch immer gefühlt mit Handbremse und so die letzte Emotionalität, die fehlt mir komplett. Und wenn ich dann andere Spiele schaue, zum Beispiel von Atletico, das war fast schon südamerikanischer Fußball, wie die sich gegen Mallorca reingeschmissen haben. Fußballerisch natürlich auch nicht prickelnd von Atletico. Ja. Die hatten ja auch Probleme. Ne? Du hast es ja genannt, keine Torschau oder so. Aber die feuern sich rein in den Zweikämpfen. Und so kannst du dann halt am Ende die Spiele, die eng sind, wo du auch nicht brillierst, trotzdem gewinnen. Und bei Barca fehlt mir diese letzte Galligkeit, Griffigkeit, auch natürlich Selbstbewusstsein, auch Glaube an dich selbst, aber da, über einen Kampf ins Spiel finden, diese abgedroschene Floskel, die ja natürlich bei Barca jetzt nicht so zutrifft, klingt eher nach Kreisliga und zweite Bundesliga, weiß ich, aber trotzdem fehlt mir das bei Barca, wenn ich mir andere Mannschaften anschaue, auch Bundesliga, auch Newcastle zum Beispiel, was die Vollgas geben, wenn du die in der Premier League siehst, auch keine talentierte Fußballmannschaft, aber absolut Vollgas. Jetzt habe ich ein bisschen Spurs gegen Aston Villa gesehen, zwei sehr, sehr gute englische Mannschaften, aber auch da, was da Feuer drin wird, du hast gemeint, das ist ein Champions League Viertelfinal-Hinspiel und dann guckst du Barca Woche für Woche. Und da fehlt einfach irgendwas.
Ja. Ne?
Und das bemängel ich auch. Also auch wirklich Galle, Giftigkeit, Einsatz, Emotionen, dass man 120% raushaut und dann eben ja so über ins Spiel findet. Aber auch das ist nicht da. Also es fehlen viele, viele Dinge.
Da erinnere ich mich auch an die Gündogan-Kritik, der auch so ein bisschen bemängelt hatte, dass so Gegentore, Niederlagen, Rückschläge werden so hingenommen, so teils achselzuckend, ohne so richtig sich zu wehren, ohne so wirklich sauer zu sein. Das spürt man auf dem Platz. Das ist das eine gegen den Ball. Und ich glaube auch mit dem Ball ist es einfach zu langsam, zu statisch. Und Lewandowski, wie viele Ballkontakte hat der in so einem Spiel? Da ist einfach generell zu wenig. Und da muss man gespannt sein, ob da Xavi, wie er den Schalter umlegt, weil das sind viele Baustellen, nicht nur, dass du aktuell ja, einfach irgendwie eine Formkrise deiner Stürmer hast, wie es bei Real ja lange war mit Rodrigo zum Beispiel, aber anderer Fall.
Genau. Und wenn du jetzt auf die Tabelle blickst, um das kurz abzuschließen, sind sie Vierter, ist nicht viel passiert, 4 Pünktchen hinter Real, mein Gott, ne? Aber völlig zu Recht Vierter, finde ich. Die drei besser, da oben,
besser.
So nah beieinander sind aktuell in der Saison die drei besseren Mannschaften als der FC Brüssel. Und da muss man auch schon dazu zählen, die ja heute Abend erst spielen. Also der Rückstand kann ja noch größer werden. Aber die Tabelle lügt, finde ich, bei Barca wirklich nicht. Sie sind Vierter und das für mich auch zu Recht. Atletico, Real und Girona gefallen mir in der Saison bislang wirklich viel, viel besser.
Wurde auch mal Zeit, dass jetzt Atletico Platz 3 übernimmt. Sie haben ja dieses eine Nachholspiel gegen Sevilla im Dezember immer noch vor sich, aber da jetzt sind zwar punktgleich mit Barca aktuell, aber haben das bessere Torverhältnis, bis dann nach Rückspiel der direkte Vergleich gilt.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.
Soweit zu zwei großen Spielen am Samstag. Wir können noch mal ein bisschen weiter zurückspulen zum Freitagsspiel, denn danach ist was passiert. Wir reden über das Spiel zwischen Alaves und Granada. War ein Aufsteigerduell. Alaves hat lange mit 3-0 sogar schon geführt. Am Ende noch ein bisschen Ergebniskosmetik für Granada. Den Tabellenvorletzten, und die sind jetzt seit dem 6. Spieltag Tabellenvorletzter. Da ging es weder vor noch auch zurück, weil Almeria noch ein bisschen schwächer ist. Und so wurde da jetzt die Reißleine gezogen. Wir reden über den 5. Trainerwechsel in La Liga. Paco Lopez musste nach ein bisschen über einem Jahr gehen, hat die Mannschaft vor einem Jahr übernommen im November, hat sie dann nicht nur zur Meisterschaft geführt, zum Aufstieg geführt, sondern sogar so gesehen zur Meisterschaft in der Segunda Division. Aber jetzt 14 Spieltage, nur ein Sieg dabei, natürlich hier und da auch mal 2-2 gegen Barca geholt, aber das war dann auch defensiv zu anfällig und vorne nicht durchschlagskräftig genug. Und dann, ja, muss dann eben der Verein auch bei dem sympathischen, sehr beliebten Paco Lopez, der sich auch noch schön verabschiedet hat, dann vom Verein auf Social Media, musste er sich dann verabschieden. Also da gab es jetzt den Wechsel. Ich glaube, das ist eine okay Entscheidung. Natürlich ist die Tabellensituation schlecht als Tabellenvorletzter. Ich glaube aber irgendwie hätte man da nicht auch noch ein bisschen warten können. Oder wenn, dann machst du es vielleicht in der Länderspielpause, nicht gleich im ersten Spiel danach, auch wenn natürlich beim Aufsteiger Alaves da mit 0-3 zurückliegen, vielleicht schon auch irgendwie ein Zeichen ist. Oder was glaubst du?
Ja, der Zeitpunkt ist natürlich komisch. Direkt das Spiel nach der Länderspielpause hättest du ja wirklich vorher machen können, wenn du merkst, es geht nicht mehr mit dem Trainer und dann hat der neue Trainer vielleicht ein paar Tage mehr Zeit, mit der Mannschaft zu üben oder sie kennenzulernen. So ist es komisch. Vor allem haben sie ja die Entscheidung schon vor dem Spiel getroffen. Das war ja nicht nach dem Spiel und dann berät man sich, sondern es war vor dem Spiel klar, der wird entlassen werden.
Was hast du denn dann in der Länderspielpause gemacht? Du hast ja geschlafen.
Ich sag ja ganz, ganz komische Situation. Du hast nämlich mit Abpfiff gesehen, wie alle Beteiligten Bescheid wussten, dass das sein letztes Spiel war, dass er jetzt seinen Job verlieren will. Luis Garcia, der Coach von Alaves, war richtig traurig mit Spielschluss. Das hat man gesehen, als gefilmt wurde, hat nach unten geguckt, hat sich fast geschämt. Es hat ihm leid getan, dann ist er zu Paco Lopez und an seiner Miene hast du gesehen, dass das gerade so ein Abschiedsgruß war, so ein Sorry, Mann, tut mir leid, alles Gute. Also du hast wirklich gesehen, dass sogar der gegnerische Trainer wusste, dass das Abschiedsspiel von Paco Lopez war, dass er hiermit seinen Job verloren hat. Also es war vor dem Spiel schon klar.
Komisch. So ein bisschen wie bei Lopetegui,
finde ich dann den Zeitpunkt. Ja,
auch noch ein Abschiedsspiel bekommen.
Genau.
Also da nochmal andere.
Richtig, Spiele. Ganz, ganz gut. Okay. Ja, ich sage nicht, dass die Entscheidung falsch ist, um Gottes Willen, sie sind wirklich schwach in der Saison. Kann man schon verstehen, dass man da den Trainer entlässt. Vor allem, ich habe mir auch mehr erwartet von Granada als Aufsteiger unter Paco Lopez erst recht, weil der ja flotten Offensivfußball spielen lässt. Aber vom Zeitpunkt her ist das schon komisch, ne? Mal schauen, wer. Nachfolge gibt es ja noch nicht, ne?
Noch nicht, da ist noch nichts bekannt, ich glaube.
Nee, bin ich gespannt, wer es da wird, aber ja. Verständliche Entscheidung, aber komisch in der Umsetzung, nennen wir es mal so.
Aber gut, die Kritik an die einen, Granada ist ja die zweitschwächste Defensive der Liga, nur Almeria hat noch mehr Gegentore kassiert. Dafür kann man aber auch die anderen Aufsteiger loben, eben Alaves und Las Palmas sind unangenehm. Alaves ist besonders heimstark, Las Palmas ist immer irgendwie für ein Unentschieden gut, hat jetzt fast auch gegen Betis was geholt. Also die zumindest halten sich gut, es müssen ja trotzdem irgendwie drei Teams da unten drin sein und absteigen. Und ja, die haben dann eher die Probleme defensiv. Das wäre so die Trainerentlassung bei Granada. Es gab ja auch Trainerwechsel in Villarreal, dass der Quique Setién weg ist, hat man schon thematisiert. Und jetzt Marcelino ist zurück. Er hat ja schon bis 2013 mal Villarreal trainiert, hatte sie damals in die erste Liga geführt. Ich glaube zum ersten Mal überhaupt. Damals dann auch direkt sogar in Europapokal geführt. Also ist da schon irgendwo eine Legende. Das war jetzt eine emotionale Rückkehr. Da ist, glaube ich, ist die Euphorie geweckt und das sind schöne Sachen und Marcelino ist meiner Meinung nach auch ein Top-Trainer, nicht nur, weil er mit Valencia damals die Copa del Rey gewonnen hat. Und ja, jetzt hat er schon zwei Spiele hinter sich, denn Villarreal hat ein vorverlegtes Copa del Rey-Spiel, das wurde erfolgreich bestritten und jetzt am Wochenende gab es auch einen 3-1-Sieg gegen Osasuna. Sie haben jetzt unter Marcelino 5 Tore erzielt und jetzt sind wir wieder beim Thema verliebt. Herzchen in den Augen bei den Villarreal-Fans. Ich glaube, da ist José Luis Morales aktuell der Mann der Stunde, denn der hat alle 5 Tore erzielt. Das ist schon mal eine starke Sache.
Ja, Wahnsinn. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass der so knipst. Direkt von Anfang an und Hattrick gemacht, jetzt am Wochenende gegen Osasuna. Also toller Start für Marcelino, ja. Sie haben ja auch das so betitelt, er kehrt zurück nach Hause, ne? Gab es ja, glaube ich, T-Shirts und Bilder und was der Geier was auf Social Media auch. Also da ist wirklich versucht der Verein, diese Euphorie zu schüren, die sie dringend nötig haben, nach auch einer sehr, sehr ernüchternden, enttäuschenden Saison. Villarreal ist ja nur 12. und war ja davor, also noch schwächer unterwegs, weil sie jetzt 3 Punkte geholt haben. Also die brauchen ein bisschen Euphorie und ich finde das auch ein sehr, sehr spannenden Trainerwechsel oder sehr, sehr spannende Personalie, weil er da schon war, weil er den Verein kennt, weil er wirklich ein sehr, sehr guter spanischer Trainer ist. Vielleicht jetzt nicht für die Top 4 unbedingt oder Top 5, aber definitiv für einen Verein wie Villarreal ein Top-Trainer ist. Und deswegen würde ich jetzt schon draufsetzen, dass ich sage, Villarreal wird da unten jetzt unter ihm rauskommen. Guter Start hingelegt. Ich bin gespannt. Also das ist eine Personale, die ich voll unterschreiben kann. Ich finde, der passt da gut zu Villarreal und wird den gut tun. Vor allem, weil er auch diese emotionale Komponente offenbar mitbringt und den Verein schon kennt, da schon war, erfolgreich war. Also sehr, sehr spannend.
Hat man auch schon oft gesagt, von wegen Villarreal, da gab es diesen Ausverkauf, wo 3-4 Topstars im Sommer gegangen sind, aber trotzdem haben sich ja auch ein paar andere geholt und Sörlo funktioniert und Moreno macht seine Tore. Also du hast immer noch viele gute Einzelspieler, nur Quique Setién und Pacheta haben es nicht geschafft, die so richtig als Einheit, als funktionierende Mannschaft zusammenzufügen und das traue ich zumindest einem Marcelino zu, auch wenn es da jetzt natürlich erstmal den Dämpfer gab mit dem Pino-Kreuzbandriss, das was ja auch, wo er ja auch ein wichtiger Spieler war, aber naja, dann spielt halt ein José Luis Morales und macht seine 5 Tore, das wird er jetzt auch nicht durchziehen und in jedem Spiel noch einen Hattrick erzielen, und vielleicht war jetzt das Spiel gegen Osasuna auch nicht glorreich, also die waren auch ganz gut drin, Osasuna, denen fehlt aktuell auch so ein bisschen das Spielglück, gab ja auch davor irgendwie diese 2-4 Niederlage gegen Girona, wo Girona nur 4 Schüsse aufs Tor hatte, ich glaube gegen Barca hast du auch erst spät verloren durch einen Elfmeter. Osasuna läuft gerade aktuell auch nicht gut, die sind jetzt 14., also underperformen aktuell etwas, in der letzten Saison haben sie vielleicht überperformt, aber ja, irgendwer muss gewinnen, ja, und das war in dem Fall Villarreal, von dem her ganz okay. Was haben wir noch aus La Liga? Ich hatte noch gesagt, Herzchen gibt's vielleicht auch in die Augen beim Namen Majoral, denn der ist auch top drauf. Getafe hat am Wochenende mal wieder gewonnen, in dem Fall gegen Almeria, die sind in Führung gegangen und dann kriegen sie das Gegentor und dann kommt wieder das Nervenflattern, wie das so ist als Tabellenletzter. Getafe hat 2-1 gewonnen, weil Majoral aus nur so einer halben Chance, irgendwo ist der Ball hingetropst nach einer Kopfballverlängerung, hat ein bisschen Raum und dann kommt so ein Drehschuss, packt er aus, also der ist top drauf, hat jetzt auch von den 17 Toren, die Getafe in dieser Saison erzielt hat, hat er 8 Stück erzielt. Das ist schon mal nicht nur eine ordentliche Quote, das ist der höchste prozentuale Anteil von irgendeinem anderen La Liga-Spieler bei einem anderen Verein. Also da ist er aktuell die Lebensversicherung und Enes Ünal kommt ja jetzt bald zurück, von dem er irgendwie... Getafe ist immer noch auch eklig und Zeitspiel und ein bisschen auf Ergebnisse achten, aber die machen schon auch ihre Tore und fahren die Ergebnisse ein, sind Achter in der Tabelle. Also ich glaube, unser Kollege, der immer hier die 10-0-Ergebnisse tippt, mal gucken, ob er das noch durchzieht in der Saison, aber ja, es war vielleicht auch Almeria dann auch ein dankbarer Gegner, weil die sind einfach, haben zu viel PS auf dem Platz, meiner Meinung nach, kriegen das nicht zusammen, funktionieren nicht und so haben sie da wieder mal wieder verloren.
Dankbarer Gegner ist richtig, der dankbarste mit Abstand. Sie haben unter Gaisca Garitano, der ja im Oktober, Anfang Oktober geholt oder Mitte Oktober geholt wurde, alle Ligaspiele verloren.
Nicht ein Pünktchen.
Fünf Ligaspiele, 5 Niederlagen und die Gegner waren jetzt nicht die allergrößten. Sie haben gegen Las Palmas zu Hause verloren, bei Alaves verloren und jetzt in Getafe verloren. Also eigentlich 3 Gegner, die ja auf Augenhöhe sind, die du eigentlich schlagen solltest, wenn du irgendwie in der Liga bleiben willst oder zumindest, wo du mal Pünktchen holen solltest. Alle 3 verloren, dazu gegen Real Sociedad und Girona, klar, das sind jetzt bessere Mannschaften. Sehr, sehr dünn ist das. Also nur Niederlagen unter Garitano, das geht nicht lange gut, sage ich dir. Also ich warte da wirklich auch schon fast schon täglich auf die Entlassungsmeldung. Denn man weiß ja bei so Keller, Scheichclubs und Kellerclubs, da wird auch der Neue oftmals schnell entlassen, wenn es gar nicht geht. Also da, unter Moreno gab es immerhin, lass mich gucken, 2 Unentschieden, 2 Pünktchen, Vicente Moreno. Jetzt nur Niederlagen, also da wird es definitiv, glaube ich, bald den nächsten Trainerwechsel geben. Denn die nächsten Gegner von Almeria, Betis zu Hause, da nehme ich jetzt mal nicht viel vorweg, dass ich sage, ich glaube, da wird eher Betis gewinnen. Dann spielt man Mai Atletico. Da wird es auch eher nichts geben. Also dann schon 2 Niederlagen, vielleicht mehr, dann ist es vielleicht schon weg. Dann kommt Mallorca, okay, das ist irgendwie Augenhöhe. Und dann reist du nach Barcelona. Also wird nicht leichter für Almeria, deswegen bin ich mal gespannt, wann Garitano da vielleicht entlassen wird. Ich will nicht, dass ich es ihm wünsche oder so, aber das ist ja bodenlos. Ne? Das, Almeria ist wirklich aktuell zu schwach für die Liga und das hätte man ja so auch nicht gedacht, denn sie haben eigentlich wirklich einen wesentlich besseren Kader, als sie dastehen.
Also das ist ein zumindest offensiv halt.
Kader für
der Scheich hat halt lieber
offensiv halt ganz genau.
Statt die Verteidigung.
Ja, aber die müssten genug Power haben, um da zwischen 17 und 13 irgendwo zu landen und nicht abgeschlagen als einziges siegloses Team der Liga auf Rang 20. Also da wird sich, glaube ich, bald
was tun. Vielleicht nicht unbedingt auf der Siegliste, denn mein Take ist schon länger, dass Almeria, glaube ich, wie Levante, wie Elche die letzten Saisons erst in der Rückrunde den ersten Sieg einfahren wird, dass da auch so viel Mentales dabei ist, dass du einfach diesen Restart brauchst zur Halbzeit in der Saison und dann sagen kannst, komm, Hinrunde vergessen wir jetzt ist die Rückrunde und dann gibt es vielleicht da mal den Sieg. Aber mal gucken, sie können da eigentlich nur noch überraschen, aber auch, eigentlich auch weiter enttäuschen mit 37 Gegentoren aus 14 Partien. Das ist nix gut, das ist nix erste Liga. Was hat man noch? Benitez ist weiter im Amt, 0-0 bei seinem Ex-Club Valencia geholt. Da war wenig. Ich glaube, es gab nur einen einzigen Schuss aufs Tor in dieser Partie. Da wollten irgendwie beide Vereine nicht so. Das ist das schwächste Celta, ich glaube, seit den 40er Jahren. Damals hatten sie nur 4 Punkte aus den ersten 14 Spielen. Jetzt sind es immerhin 8 Pünktchen. Also Glückwunsch dazu. Und trotzdem hält der sich weiter irgendwie im Amt. Was hat man noch? Zwischen Real Sociedad und Sevilla, kleines Topspiel. Hat Real Sociedad mit 2-1 gewonnen, aber
war ein schönes Topspiel, nicht nur ein kleines, sondern fand ich ein sehr, sehr stimmungsvolles. Und auch da wieder, ist auch wieder so ein Beispiel. Jetzt fällt es mir ein, Real Sociedad, mit wie viel Gift und Galle und Einsatz die spielen. Hat man ja gegen Barca damals gesehen, ne? Von Sekunde eins sind die angezündet, hätten nach zwei Minuten schon führen müssen. Auch gestern gegen Sevilla, in der Champions League auch neulich losgelegt. Ich weiß nicht, gegen Benfica zu Hause, glaube ich, nach 20 Minuten 3-0 geführt. Jetzt gegen Sevilla wieder. Die geben Vollgas, fußballerisch top. Also das ein bisschen, das, was Real Sociedad da zeigt, würde ich mir auch bei Barca wünschen. Aber ich will jetzt nicht über Barca reden, sondern wirklich Real Sociedad loben. Machen enorm viel Spaß. Ja, in der Tabelle sind sie noch nicht so weit oben, wie man es erwarten würde bei meinen Lobesgesängen. Sie sind ja nur Fünfte und haben ja 10 Punkte Rückstand auf Platz 1, also oftmals da Punkte gelassen. Aber fußballerisch stimmungsvoll ist es im Anoeta. Die Mannschaft gibt Vollgas, lauter Eigengewächse, die ne, aus der Jugend kommen. Also es ist wirklich die Mannschaft, die mit am meisten Spaß macht, finde ich, seit 2 Jahren jetzt. Und ja, das hat man auch wieder in diesem Topspiel gesehen gegen Sevilla. Da war einiges drin. Ramos hat mal wieder rot gesehen. Nach längerer Zeit ohne rote Karte in La Liga gab es mal wieder eine. Ein bisschen unglücklich aber auch. Fand ich schon.
Gestrecktes Bein und Sohle auf Knöchel.
Aber hat er sie als letzter Mann bekommen? Oder
er hat erst gelb-rot bekommen für Foul, so als halbletzter Mann, aber dann eben noch gesehen im vom VAR, dass der Fuß so sehr gestreckt war, Sohle auf den Knöchel, also gefährliches Spiel. Das war dann, glaube ich, ursächlich für die rote Karte. Auch wenn als über letzten Mann kann man streiten, aber es war mehr die Brutalität der Grätsche, dass er nicht nur so mit der Fußspitze reingegangen ist in die Grätsche, sondern volle Sohle steuern.
Ja, war aber ein bisschen unglücklich. Also er wollte ihn ja, er will ja den Ball spielen. Ich glaube, er hat sogar den Ball touchiert, ne? Und danach ist es nur so sein Follow-through, die Folgeaktion. Also so hart fand ich es nicht. Ich dachte mir eher rot wegen Notbremse. Aber ja, ob er jetzt gelb-rot sieht oder rot, großen Unterschied macht das natürlich nicht. Aber ja, so gut Real Sociedad weiter unterwegs ist, bei Sevilla läuft es halt auch überhaupt nicht. Da haben wir über den Trainer auch schon in der letzten Folge gesprochen, dass der auch nicht gewinnen kann und dass auch er, glaube ich, immer mehr im Fokus steht.
Sah nicht so glücklich aus an der Seitenlinie. Diego Alonso war ja schon mit 4 Unentschieden in der Liga gestartet, in der Champions League gab es auch noch keinen Sieg und jetzt eben die erste Niederlage in der Liga für ihn. Und das war an sich auch eine verdiente, weil du hast auch gesagt, was da viel mehr an Feuer und Leben drinsteckt bei Real Sociedad. Die waren ja auch schon, ich meine, wir reden auch von einem Foulverhältnis von 22-8 und das ist das kleine, süße, junge Real Sociedad, aber die können auch dreckig, die können auch mal dazwischen hauen. Waren auch letzte Saison, glaube ich, die Mannschaft mit den durchschnittlich meisten Fouls in der Liga. Ohne dass es jetzt übertrieben harte Fouls oder sie viele Karten dafür kriegen. Die wissen auch, wie sie ein Spiel zerstören können, wie sie auch mal den Gegner den Ball wegnehmen können. Und da fehlt einfach Sevilla von diesem Biss, von diesem Feuer, fehlt da aktuell viel. Und wenn das ein neuer Trainer nicht so richtig rüberbringen kann, wenn du da jetzt nur 4 Pünktchen aus irgendwie 5 Ligaspielen holst, ist das auch keine gute Bilanz für einen eigentlich auch okayen bis guten Kader. Zumindest ein Kader, der besser ist als Platz 15. Aber ja, da habe ich auch ein bisschen mehr zugetraut nach dem Trainerwechsel. Aber so ist das halt, wenn du irgendwie als neuer Trainer nach Europa kommst und irgendwie die anderen Vereine, die Gegner vielleicht gar nicht so richtig kennst. Der wird sich schon auch gut vorbereitet haben auf Real Sociedad, aber da fehlt halt, irgendwas fehlt da und das merkt man halt die ersten Spiele von ihm.
Und da sieht man, dass der Trainerwechsel überstürzt war. José Luis Mendilibar dazu entlassen, auch überraschend zu entlassen, war ja keine Negativlauf. Er hat ja nicht Spiele am laufenden Band verloren, sondern es war einfach ein bisschen unstetig. Mal gewann er, da gab es wieder ein Unentschieden, dann hat er gewonnen, dann hat er mal wieder verloren, dann hat er sehr viel Pech in Eindhoven gehabt. Also es war mehr oder weniger schon das, was Sevilla leisten kann. Ein bisschen mehr Konstanz hätte man sich gewünscht, aber nicht so, dass man sagt, da ist der Trainer schuld, da muss ein Trainerwechsel her oder ein neuer Mann macht es auf jeden Fall garantiert besser. Das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, von daher hat mich der Trainerwechsel sehr überrascht. Ja, und jetzt noch sieglos Alonso in der Liga. Nur unentschieden bislang, jetzt erste Niederlage. Also da muss man sagen, das war ein kleiner Griff ins Klo, der Trainerwechsel hat überhaupt nicht gefruchtet. Und er war auch, wie gesagt, unnötig. Von daher bin ich gespannt, wie lange man da noch Geduld hat mit Alonso. Ich gucke mal auf die nächsten Gegner. Villarreal kommt jetzt mit Marcelino. Oje, oje. Dann Mallorca ist immer unbequem für jede Mannschaft. Dann zu Hause Getafe, die sind auch unbequemer als je zuvor. Also das sind jetzt auch keine drei wirklich leichteren Spiele und in der Champions League Eindhoven schwierig und Balance auch schwierig. Also Europa, ich sag's jetzt ganz ehrlich, wenn sie von diesen 5 keines gewinnen sollten, ich wäre kein Stück überrascht. Kein Stück überrascht, wenn sie, sagen wir mal, 4 Unentschieden, 1 verlieren, ich wäre kein Stück
überrascht. Und dann scheidet Sevilla ganz aus dem Europapokal raus, sind ja aktuell mit nur 2 Pünktchen letzter in ihrer Gruppe. Die sind da komplett unter Druck. Und dann, wenn jetzt so langsam die Nerven dazukommen, nach der Ramos-Rote hat er auch noch Jesus Navas, glaube ich, wegen Meckerns Rot bekommen oder irgendwas war da noch. Also so richtig gute Stimmung herrscht da nicht, was logisch ist bei Platz 15. Aber es könnte auch deutlich, es könnte auch mehr Kampf zu sehen sein, mehr Feuer als jetzt das, was vielleicht, na gut, Ramos war dann vielleicht zu viel Feuer oder Navas. Aber nee, keine guten Signale da von der Mannschaft. Jo, und dann hat man noch am Sonntagabend, gut, ganz am Abend war nochmal kleine Isco-Gala schon wieder, Isco wieder gezaubert, Isco wieder Tricks gezeigt, Betis hat 1-0 gewonnen.
Diesmal haben sie ihm aber nicht den MVP übergeben. Ich habe wirklich schon damit gerechnet und darauf gewartet, aber sie dachten sich wohl diesmal auch, ey, wir können dem nicht schon wieder das Ding geben. Jetzt hat es Molero bekommen von Las Palmas, fand ich ganz amüsant, da ich wirklich so das Gefühl hatte, eigentlich jetzt eher Isco schon den gehabt und die wollten es ihm nicht wiedergeben, weil sie sich auch denken, wir können es doch dem nicht jede Woche geben, auch wenn er nicht mal das Tor des Tages erzielt, wobei natürlich er ja beteiligt war am Tor des Tages, wieder wunderschöner Move, ne? Wie er Ballmitnahme in einer fließenden Bewegung, dann scheitert er am Torhüter und dann William José macht den Abstauber rein, aber diese Bewegung, Ballmitnahme, Drehung,
ich krieg Gänsehaut, Kontrolle, wenn du das erzählst. Traum, Isco ist Liebe.
Traumhafter Fußballer.
Ich freue mich so richtig, dass der wieder Spaß hat am Fußball, dass er auch sein Körper wieder funktioniert, dass er Bock hat zu arbeiten, zu trainieren und so viel, so nicht alles leicht aussehen lässt, aber gab so Pirouetten, wo er dann noch den Gegenspieler tunnelt und er ist auch, statistisch ist er in Europas Top-Ligen, mit Iago Aspas übrigens, der Spieler, der die meisten Chancen in Europas Top-Ligen kreiert. 45 Stück, er hat jetzt nicht die mega überragenden Scorer-Zahlen, also er ist vielleicht 4-5 direkte Torbeteiligungen, weil vielleicht bei Betis nicht in jeder knipsen kann, aber spielt eine herausragende Saison. Hier und da ist die MVP-Auszeichnung verdient, aber da hatte uns dann nach, wir hatten es ja in unserer Sonderfolge auch, die auf Patreon anzuhören ist, hatten was ja thematisiert und wo wir nicht genau wussten, woher das kommt, wer das verabreicht, und da hatte jetzt Niklas Kampmann uns aus Spanien geschrieben, der ist mal wieder da und er schreibt uns den Nachtrag, den MVP wählen die TV-Zuschauer. Ich habe heute das Cádiz-Spiel von Real in Spanien geguckt und dort wurde mehrfach darauf hingewiesen, den MVP zu wählen und währenddessen wurde ein QR-Code eingeblendet. Aha. Ist für mich jetzt neu, weil den QR-Code kennt man natürlich von diesem La Liga-Ballgewinn oder wenn einer ein Tor gemacht hat, dass da was eingeblendet wird, aber hatte ich jetzt noch nicht gesehen, muss ich jetzt auch nochmal drauf achten, wenn ich jetzt die Woche wieder in Spanien bin, aber danke für den Hinweis, also scheinbar doch irgendwie
Fans. Ist aber komisch, weil im World Feed wird das nicht angezeigt. Sehen wir das nicht. Der Zone übernimmt ja den World Feed, deswegen sind ja viele Spiele auch mit englischem Kommentar, weil das eben der World Feed ist, aber offenbar ist das auf Spanien gegeotaggt in der Übertragung. Also komisch, ne? Weil dieser Goalball, ja, den bekommen ja alle Zuschauer eingeblendet, dass man den erstehen kann mit dem QR-Code. Aber ja, die MVP offenbar nur das spanische Fernsehen dann. Ja, komisch. Also danke dafür, Niklas. Sind wir mal erleuchtet worden. Ja. Also. Spannend. Aber ja, dann macht es natürlich Sinn, dass hier, wenn Isco zaubert das und Betis gewinnt gerade, dass eher die Betis-Fans Bock haben, da abzustimmen und dann vielleicht für ihren Spieler wählen und nicht gerade die Granada-Fans oder die Cádiz-Fans, die eh in der Unterzahl sind. Also so macht das dann vielleicht schon auch Sinn und Isco ist ja auch ein wesentlich größerer Name als irgendein anderer Spieler bei Mallorca und Co. Von daher, ja, macht das schon irgendwo Sinn, dass man, oder dann ergibt es mehr Sinn, dass er so häufig gewählt wird, ohne seine Leistung zu schmälern, aber er ist ein toller Fußballer und ich glaube auch die neutralen Fans, nicht nur die Betis-Fans, haben sehr viel Spaß daran, ihm zuzuschauen. Also
Liebe für Isco und jetzt sind wir dann auch bei Real Madrid. Dort gibt es auch ein paar schöne Gefühle, unter anderem natürlich Rodrigo sorgt für Top-Gefühle. Das jetzt schon, er hat ja lange, der Knoten sollte nicht platzen, hat viele gute Chancen auch vergeben und jetzt auf einmal in den letzten 3 Spielen wettbewerbsübergreifend. 5 Tore und 4 Vorlagen, also 9 Score aus diesen 3 Spielen. Den Schnitt könnt ihr euch selbst ausrechnen. Das ist top und allein schon jetzt gegen Cádiz so eine besondere Geschichte. Er hat ja erst 20 Minuten vor Anschluss erfahren, dass er doch spielen soll. Ist ja auch mit Knieproblemen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt, wieder so eine Sache, Ancelotti wollte ihn mal ausnahmsweise pausieren, ich habe ihn schon gelobt, dass Brahim Diaz starten sollte, jo, der hat dann aber irgendwie, es lief aus scheinbar allen Löchern bei ihm raus, es ging ihm nicht gut, Rodrigo musste ran mit Kaltstart und hat trotzdem, trotz Knieproblemen, trotz auch Zahnschmerzen, hat er nach dem Spiel gesagt, hat er hier dann so eine Gala rausgehauen gegen ein unangenehmes, enges, engmaschiges Cádiz-Stats, viele Top-Dribblings, irgendwie 2 Golasses, dann noch die Vorlage auf Bellingham, also da schon mal viele gute Gefühle und wenn man jetzt schon bei Gefühlen sind, da muss ich noch was abspielen lassen. Achtung. Bellingham, hey Jude, Halamat. Ja, ihr kennt das Lied bestimmt. Das ist Flo Richter. Da haben wir jetzt letztens das Lied schon mal in unserer Folge geteilt. Ist mittlerweile auch ein Ausschnitt auf unserem Instagram-Kanal, denn er hat jetzt auch ein Video dazu gemacht. Er dribbelt hier ein bisschen, hält den Ball hoch. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das Lied ist ja ziemlich schick über Jude Bellingham, denn auch Jude sorgt weiter für Frühlingsgefühle in La Liga, für schöne Gefühle. Hat einfach ein Topspiel wieder gemacht. Von seinem Einsatz auch her. Also er war auch irgendwie, er hatte seine 1-2 Torbeteiligung, natürlich Tor gemacht, natürlich, aber wie der sich zwischen den Linien bewegt hat, auch mit Schulterproblemen, auch mit Schmerzen irgendwie fit gespritzt, wie was auch immer, aber da defensiv so griffig überall auf dem Platz gewesen und dann am Ende noch das 3-0 gemacht, also da auch weiter starke Szenen von ihm, steht jetzt bei 11 Toren und 2 Vorlagen in La Liga, das sind die besten Scorerwerte in La Liga, hat aus seinen ersten 15 Spielen mit Real Madrid wettbewerbsübergreifend 14 Tore erzielt, zum Vergleich Cristiano Ronaldo und Alfredo Di Stefano schafften es nur auf lächerliche 13 Türchen in diesen ersten 15, also Jude Bellingham, Wahnsinn, und auch Flo Richter hat uns da geschrieben, JB5 ist back, war echt eine super Mannschaftsleistung heute von allen, Halle Madrid, jo, kann ich zustimmen, was sagst du?
Ja, muss ich zähneknirschend auch zustimmen. Ich habe mich nämlich wieder dabei ertappt, etwas neidisch auf einen anderen Verein zu blicken und in dem Fall ja natürlich auf die Golassos von Rodrigo. Ey, das erste Tor ist ja absolute Weltklasse. Und wenn man dann bedenkt, dass er nicht fit war, dass er die Länderspielreise in Südamerika noch in den Knochen hatte, normalerweise pausieren dann auf die Brasilianer, Uruguayer, Argentinier, ne? Und dann, dass er so loslegt und mit so einer, ja, mit so einem Selbstbewusstsein, mit so einer Leichtigkeit auch die Tore erzielt, sein zweites war ja nicht wesentlich schlechter, da hat es, okay, gerade ist ihm ein bisschen zu leicht gemacht, aber trotzdem, ne, mit so einer Leichtigkeit, so schöne Tore zu erzielen, auch das dritte von Bellingham, da habe ich mich dabei ertappt, mal wieder neidisch drauf zu gucken und mir zu denken, ja, und diese Leichtigkeit, die geht dem FC Barcelona eben ab, ne? Dieses Selbstvertrauen, diese wunderschönen Tore herauszuspielen, wo dir alles gelingt, wo du einfach weißt, boah, pure Weltklasse, das sieht man so bei Barca nicht, deswegen ja, mal wieder leider geil in dem Fall, das Tor von das erste natürlich von Rodrigo und ja, auch das dritte von Bellingham, auch leider geil, sehr, sehr toll gemacht. Von daher
so viel drin an Technik, an Power, an Geschwindigkeit, wie dann auch hinten, weil wer die Balleroberung, schon geht's nach vorne, also aktuell läuft bei Real Madrid
gut. Und vor allem eben auch diese Giftigkeit im Umschalten, ne? Diese Gier, dieser Wille, da steht schon 2-0, du könntest sagen, wir lassen den Ball wieder laufen. Nee, die wollen umschalten, die wollen dem Gegner das dritte reinhauen, die haben Bock, Tore zu schießen. Das hat man, glaube ich, beim Bellingham-Tor sehr, sehr schön gesehen. Und genau all das fehlt halt bei Barca aktuell und noch einiges mehr. Von daher, ja, Neid und leider geil. Kann nur lobende Worte für Real übrig haben. Und deswegen, ja, freue ich mich nicht so auf die Woche der Wahrheit, auf die Topspielwoche von Barca. Ich habe ein bisschen Angst. Bei allen anderen läuft's gut. Nur bei meinem Verein nicht. Mann, ey.
Bin jetzt auch mal bereit, dann mal wieder in Madrid zu sein. Das wird ja jetzt mein erstes Mal in dieser Saison sein. Wird höchste Zeit, nachdem ich schon Girona, Barcelona war. Aber da gegen Napoli, gegen Granada, die beiden Heimspiele, die nehme ich mit. Freue mich drauf. Vielleicht sieht man auch von euch jemanden vor Ort. Also vielleicht auch sogar beim Youth League-Spiel. Oder ich glaube, die Castilla spielt am Wochenende auch noch. Also schreibt mir gerne, wenn ihr auch da seid. Wir müssen noch über eine Szene aus dem Cadiz-Spiel reden. Hast du den Fail der Saison mitbekommen? Oder kannst du mir erklären, was da los war? Das ist ja, also klar, hauptsächlich die Schuld von Joselu, aber irgendwie ein bisschen auch Rodrigo war jetzt auch mit seiner Aktion nicht so hundertprozentig klar, weil er so hinterherläuft und vielleicht auch deswegen Rodrigo kurz denkt, oh, ich will ihm den Ball gönnen, das Tor gönnen, und dann macht er, also lächerlich, wie der Ball da an der Torlinie, kein Torwart mehr da, vorbeikullert und Rodrigo steht da, nee, oder doch, oder ach, fuck, was war das
denn? Ja, ganz genau so. Ich glaube, gut zusammengefasst. Ich glaube, Joselu zum einen dachte, er ist im Abseits und hat da gehadert. Und zum anderen wollte Rodrigo wahrscheinlich das Tor auch nicht wegnehmen, wie es zum Beispiel ein Cristiano gerne mal macht bei seinen Mitspielern.
Tore machen rein, fertig.
Ja, aber wenn der andere da wieder einen schönen Move macht und er läuft ja auch so hin, dann, ich glaube, das eine kam zum anderen. Das A, oh, ich bin im Abseits, und B, ich will aus dem Abseits vielleicht ihm das Tor auch nicht klauen. Und dann geht er nicht zum Ball, obwohl er nur den Tap machen muss und denkt sich selber, Gottes Willen, er hat es ja auch direkt realisiert. Es ist noch nicht ganz klar, vielleicht hätte es ja abseits sein können, weil wir hatten ja keine, hätte man eine Linie ziehen müssen, aber ich glaube eher, es war keins. Und dann schießt den Ball doch einfach rein, und wenn es dann abseits ist und es sind 3 Millimeter, dann werden die schon nachmessen, aber du selber weißt es ja eh nicht. Und es war ja gleiche Höhe auch aus der Wahrnehmung, ne, des Spielers her eigentlich. Also von daher schießt doch einfach das Ding rein und gut ist. Also wirklich, ich bin nicht bei dir, Fail des Jahres definitiv, nur Es war zum Glück aus Real Madrid sich kein kostspieliger, weil es einfach wurscht war, aber definitiv ein Monsterfehl.
Das war beim Stand von 1-0. Cádiz hatte ja hier und da auch, es gab ja ganz gut um die beiden Strafräume rum Szenen. Maxi Gomez hatte dann auch eine hundertprozentige Chance fast, also das hätte auch schief gehen können. Und ich glaube dann, als das 2-0 gefallen ist, hat Joselu fast mehr gejubelt als Rodrigo selbst, weil, oh Gott sei Dank, mein Fehler wird nicht bestraft und jetzt ist es fast durch das Spiel. Danach kam nur noch das 3-0. Also das ist dann irgendwie noch gut gegangen und Real Madrid jetzt vorübergehend Tabellenführer wieder, aber natürlich heute Abend erst ist der FC Girona noch gegen den Athletic Club im Einsatz. Mal gucken, was das wird. Ich glaube, du hast wieder gegen Girona getippt, unentschieden. Ich glaube, ich gehe wieder diesmal auf Girona-Sieg, weil die letzten Male unentschieden tippen hat nicht gereicht. Oder wie gesagt, Girona gewinnt auch einfach die engen, schwierigen, dreckigen Spiele.
Ja, aber Bilbao ist ja gut drauf. Und immer kannst du ja auch nicht gewinnen. Du kannst ja nicht immer jedes Spiel gewinnen. Ich ändere meinen Tipp nicht mehr. Ich belasse es beim Unentschieden. Wie sieht's bei Kicktipp übrigens aus?
Ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Ganz gut. Ich hatte schon Marco McMart gelobt für Risikotipps bei Barca. Hat sich gelohnt. Marco hat jetzt jedes Spiel bisher richtig getippt. 27 Punkte da geholt. McMart nur ein Spiel nicht richtig, aber...
Schau mal, ich habe 19 Punkte bisher und bin um 12 Ränge geklettert. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. 11, ja. 27 ist natürlich brutal.
Ich bin irgendwo Platz 74.
Ja, von daher, ich belasse es bei. Ich habe ja auch, lass mich mal gucken, 7 von 9 Spiele richtig getippt. Also von der Tendenz her. Ja. Ne? Nur Resultat habe ich nur 1, glaube ich. Aber. Ja, Tendenz nicht so schlecht.
Zu viel Risiko, hab gedacht, hier Las Palmas holt einen Punkt. Die waren ja auch eigentlich ganz gut drin, aber Betis war dann doch, irgendwie hat den Sieg über die Zeit geholt. Naja, aber da Chapeau auf jeden Fall nochmal an Marco McMart für Platz 1. Ich hatte noch ein, zwei Nachträge zu unserer Sonderfolge. Da hat man unter anderem über Maskottchen geredet und Sarah fragt uns dazu nach unseren Lieblingsmaskottchen aus der Bundesliga. Iris ist Fritzle vom VfB. Ich sag mal, ich habe einen kleinen Crush, glaube ich, auf Hennes vom 1. FC Köln. Den finde ich irgendwie ganz cool, aber wenn es schon um Maskottchen geht, muss ich auf jeden Fall nochmal vom Recreativo Huelva El Abuelo, den Opa, erwähnen. Recreativo ist ja der älteste Club der Welt, naja, zumindest in Spanien, 1889 gegründet, und die haben einfach einen Opa als Maskottchen. Das ist ziemlich cool, wie der durch Stadien läuft und dann irgendwie viele Kinder rufen, Abuelo, Abuelo, Opa, Opa. Also das ist so, ich weiß nicht, ob du ein Lieblingsmaskottchen hast.
Ne, Fritzle ist schon cool. Ja, einfach so ein witziges Krokodil, und er ist ja auch immer recht witzig unterwegs, ne? Zeigt sich gerne auf Bildern und so, und ja, ist da wirklich ein Maskottchen in dem Sinne, von daher würde ich da wahrscheinlich auch Fritzle wählen. Okay.
Und dann noch ein Nachtrag von Moritz, der hatte ja in unserer Sonderfolge hatte so ein bisschen nach geheimen Tipps, Reisetipps in Spanien gefragt, und er ist mittlerweile unterwegs. Er schreibt uns: Danke für eure Tipps, momentan befinde ich mich noch in Frankreich, aber ein Hostel für Girona ist schon gebucht. Auch werde ich stolze 8 Tage, ja, ich bin etwas Barcelona-verrückt, in Barcelona verbringen. Die Zugverbindungen sind teilweise echt schrecklich, das stimmt leider, daher muss ich auch leider auf ein paar Städte verzichten, aber man muss sich ja auch noch was für die Zukunft aufheben. Nach Barcelona wird es, denke ich, direkt nach Valencia gehen, aber so einen genauen Plan habe ich noch nicht, weil werde euch definitiv schreiben, sobald ich meine Reise durch Spanien beendet habe. Liebe Grüße aus Toulouse. Jo, liebe Grüße hier noch aus Madrid. Ich muss jetzt gleich los. Haben wir noch irgendwas zum Abschied?
Moment, wenn er in Toulouse ist, hätte es doch Sinn gemacht nach San Sebastian oben rüber, über die Pyrenäen, nicht runter nach Girona, oder?
Toulouse ist.
Ja, ich glaube schon. Also ob es da eine direkte Zugverbindung gibt, weiß ich nicht, aber von der Luftlinie hätte es Sinn gemacht, und vor allem von der Stadt her hätte es wesentlich mehr Sinn gemacht, denn da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, San Sebastian, die wesentlich schönere Stadt als Girona. Aber gut, du hast viel Girona-Werbung gemacht. Er wird ja dann berichten, mein Tipp ist San Sebastian.
Letztens war wieder einer in Girona, hatte uns ein paar Fotos geschickt. Also ja, kommen schon unsere Tipps an. Und ich glaube, jetzt war ein Kollege. Ja,
weil du so ein Influencer bist,
Travel deswegen. Influencer, Nils, ja. Apropos Travel, das war unsere 203. Folge. Verletzt und verliebt heißt die. Und verdammt, ich muss los, mein Flieger erwischen. Ciao. Si,
nos vamos a Madrid. Ihr habt's gehört, Nils ist weg. Über Malle nach Madrid in dem Sinne. Viel Spaß mit der neuen Folge. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.